Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 21 und 22 der 30. Sure, der Sure Rum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله
Und nun zur Übersetzung der Verse. Auch in ihnen wird auf einige der zahllosen Zeichen für die göttliche Allmacht und Weisheit hingewiesen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und zu seinen Zeichen gehört, dass er Gattinnen eurer Art für euch erschuf, auf dass ihr an ihrer Seite zur Ruhe findet. Und Liebe und Freundlichkeit gab er euch füreinander. In all dem sind Zeichen für die Nachdenkenden. Und zu seinen Zeichen gehört die Erschaffung der Himmel und Erde und die Unterschiedlichkeit eurer Sprachen und Hautfarben. Alles Zeichen für die Erkennenden.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 26. August 2022, gleich dem 4. Shahriwar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islam und Menschenrechte«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister: Werden unter keinen Umständen bei Erlangung der Rechte unserer Nation nachgeben. Außenminister Irans und Katars erörtern aktuellen Stand der Atomverhandlungen. Raketenangriff auf US-Militärbasis im Osten Syriens. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister: Werden unter keinen Umständen bei Erlangung der Rechte unserer Nation nachgeben. Iran hat nach Angaben des Außenministers des Landes einen ernsthaften und echten Willen, im Atomstreit eine starke und stabile Einigung zu erzielen, wird aber bei der Erlangung der Rechte seiner Bürger unter keinen Umständen nachgeben. Außenminister Hossein Amir Abdullahian schrieb auf seiner Instagram-Seite nach einem Telefonat mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Donnerstagabend: In diesem Telefongespräch wurden einige Themen von gemeinsamem Interesse auf regionaler und globaler Ebene, darunter der Atomwaffensperrvertrag, Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen oder nuklearer Nichtverbreitungsvertrag, NVV, und der aktuelle Stand der Verhandlungen über die Aufhebung der Sanktionen erörtert. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran sagte dazu weiter: Als Antwort auf die Betonung des UN-Generalsekretärs auf der Notwendigkeit eines Konsenses auf dem NVV-Treffen habe ich ihm klar gesagt, der Vorsitzende der jüngsten NVV-Konferenz habe die Resolutionen der Konferenzen von 1995, 2000 und 2010, insbesondere in Bezug auf die westasiatische Region, die immer wollte, dass das zionistische Regime dem NVV beitritt, ignoriert und damit alle Errungenschaften der vorherigen Konferenzen aufgegeben, und dieses Thema werde für uns definitiv nicht akzeptabel sein. Nasser Kanani, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, gab andererseits am vergangenen Mittwoch bekannt, dass Teheran über den EU-Koordinator die Antwort der US-Regierung auf die Ansichten der Islamischen Republik Iran hinsichtlich der Lösung der verbleibenden Probleme in den Verhandlungen über die Aufhebung der Sanktionen erhalten habe, und fügte hinzu: Eine detaillierte Überprüfung der Kommentare der amerikanischen Seite hat begonnen, und nach Abschluss der Überprüfungen wird die Islamische Republik Iran dem Koordinator ihre diesbezüglichen Ansichten mitteilen. Außenminister Irans und Katars erörtern aktuellen Stand der Atomverhandlungen. Außenminister der Islamischen Republik Iran und Katars haben bei einem Telefongespräch am Donnerstagnachmittag über den aktuellen Stand der Verhandlungen zur Aufhebung von Sanktionen gesprochen. bei diesem Telefonat mit dem Außenminister der Islamischen Republik Iran, Hossein Amir Abdullahian, äußerte der Außenminister des Arabischen Emirats Katar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, die Hoffnung, dass sich Teheran und Washington auf die Wiederbelebung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA einigen würden. Al-Thani erklärte, Katar hoffe, dass ein gerechtes Nuklearabkommen, das die Bedenken aller Parteien berücksichtigt, erreicht wird, und sagte dazu weiter, ein solches gerechtes Abkommen diene auch der Sicherheit und Stabilität der Region. Die am 4. August in Wien begonnene neue Verhandlungsrunde zur Aufhebung der US-Sanktionen gegen Iran endete am 8. August. Unter Vermittlung der Europäischen Union wurde bei dieser Runde von verschiedenen Seiten vorgelegte Ideen diskutiert. Am 26. Juli hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell den an den Verhandlungen in Wien beteiligten Parteien einen Kompromissentwurf vorgelegt und sie aufgefordert, diesen anzunehmen, um eine gefährliche Atomkrise zu vermeiden. Iran hatte der EU vergangene Woche seine Antwort auf Borrells Kompromissvorschlag und auch einige Änderungsvorschläge zugeschickt, auf die die USA nun wiederum reagierten. Teheran wolle die Antwort der USA nun genauestens überprüfen und dann umgehend der EU seine Entscheidung bekannt geben, sagte Irans Außenamtssprecher Nasser Kanani am Donnerstag. Raketenangriff auf US-Militärbasis im Osten Syriens. US-Stützpunkt im Osten Syriens ist offiziellen syrischen Quellen zufolge zum zweiten Mal innerhalb einer Woche angegriffen worden. Wie die amtliche syrische Nachrichtenagentur Sana'a am Donnerstagmittag gestern berichtete, wurde der US-Stützpunkt im Ölfeld Koniko in der Provinz Deir ez-Zor im Osten Syriens zum zweiten Mal binnen einer Woche Ziel eines Raketenangriffs. Laut diesem Bericht waren nach dem Raketenangriff auf die US-Militärbasis im Ölfeld Koniko mehrere Explosionen in dieser Basis zu hören und es ist noch nicht festgestellt worden, ob dieser Angriff zu Opfern geführt hat oder nicht. Unmittelbar nach diesem Raketenangriff sperrten die US-Truppen die ganze Gegend und starteten gleichzeitig Aufklärungsflugzeuge. In der Nacht davor wurden zwei Militärstützpunkte der US-Armee im Ölfeld Al-Omar und im Gasfeld Koniko im Osten Syriens Ziel von Raketenangriffen. Die US-Luftwaffe hat daraufhin zum wiederholten Mal innerhalb von 24 Stunden Gebiete im Osten von Syrien bombardiert. Dabei seien 3 Menschen getötet worden, berichtete die in England ansässige syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte gestern Abend. 200 Tote bei Angriff auf Bahnhof in der Ukraine. Bei einem Angriff auf einen ukrainischen Bahnhof sind nach Angaben aus Kiew mindestens 25 Zivilisten ums Leben gekommen. Russland dementiert, Zivilisten ins Visier zu nehmen, gleichzeitig bezeichnet es aber Bahninfrastruktur als legitimes militärisches Ziel. Bei einem Angriff auf einen Zug, der ukrainische Soldaten in die Kriegsgebiete transportiert habe, seien mehr als 200 Militärs getötet worden. Der Zug habe Truppen und Ausrüstung an die Front in der Ostukraine bringen sollen. Bei dem Angriff mit einer Iskander-Rakete an der Bahnstation von Chapline seien mehr als 200 ukrainische Soldaten getötet worden. Das teilte Verteidigungsministeriumssprecher Igor Konaschenkov mit. Chapline liegt zwischen Donetsk und Saporischschja, etwa 55 Kilometer von der Front entfernt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte am Mittwochabend in seiner täglichen Videoansprache von 22 Toten berichtet und Donnerstagnachmittag gaben Regierungsquellen bekannt, dass die Zahl der Opfer auf mindestens 25 gestiegen sei. Örtlichen Medienberichten zufolge wurden am Mittwoch 9 Regionen der Ukraine bombardiert. Landesweit sei zudem insgesamt 189 Mal Alarm ausgelöst worden, ein Höchststand seit Beginn des Krieges am 24. Februar. Die EU verurteilte die Attacke am Donnerstag als russischen Raketenterror. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sprach am Donnerstag auf dem Kurzbotschaftsdienst Twitter von einem abscheulichen Angriff Russlands auf Zivilisten am ukrainischen Unabhängigkeitstag. Die US-Regierung sagte der Ukraine zum Unabhängigkeitstag Militärhilfen für 3 Milliarden US-Dollar zu. Das Paket soll zur Verteidigung der Ukraine und zur Modernisierung ihrer Armee dienen. Am 21. Februar 2022 erkannte der russische Präsident Wladimir Putin unter Kritik an der Gleichgültigkeit des Westens gegenüber den Sicherheitsbedenken Moskaus die Unabhängigkeit der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk in der Region Donbass an. Als Reaktion auf diesen Schritt Moskaus verabschiedete der Rat der Europäischen Union am 23. Februar, also nur einen Tag vor Kriegsbeginn in der Ukraine, das erste Sanktionspaket gegen Russland. Am 24. Februar startete Russland in der Ukraine eine Militäroperation, die es Spezialoperationen und die westliche Seite eine Militärinvasion nannte und verwandelte damit die angespannten Beziehungen zwischen Moskau und Kiew in eine militärische Konfrontation. Muslimische Rohingya-Flüchtlinge begehen in Bangladesch Genozidtag. Tausende muslimische Rohingya-Flüchtlinge haben den Völkermordtag in Lagern in Bangladesch begangen, der den 5. Jahrestag des Beginns der Massenflucht in das Land markiert. Sie wollen ihre sichere Rückkehr in ihr Heimatland Rakhine im Westen Myanmars. Am Donnerstag versammelten sich die Flüchtlinge in mehreren Teilen des großen Lagers Kutupalong im Bezirk Cox's Bazar an der Südostküste von Bangladesch. Heute ist der Tag, an dem tausende Rohingya getötet wurden, sagte der junge Gemeindevorsteher Maung Savir Dullah mit Tränen in den Augen. Nur Rohingya kann den Schmerz des 25. August verstehen. An diesem Tag vor 5 Jahren wurden fast 1 Million Rohingya vertrieben. An diesem Tag im Jahr 2017 wurden mehr als 300 unserer Dörfer niedergebrannt. Sayedullah, ein anderer Gemeindevorsteher, sagte, alles, was wir wollen, ist eine sichere und würdevolle Rückkehr in unser Heimatland. Leider sind unsere Schreie auf taube Ohren gestoßen. Die internationale Gemeinschaft tut nichts. Die Flüchtlinge forderten auch die Aufhebung eines Gesetzes von 1982, das ihnen die Staatsbürgerschaft in Myanmar entzog. Im August 2017 strömten etwa 750.000 Angehörige der überwiegend muslimischen Minderheit über die Grenzen des überwiegend buddhistischen Myanmar, um den Angriff zu entkommen, der nun Gegenstand eines Völkermordfalls vor dem obersten Gericht der Vereinten Nationen ist. Heute leben fast 1 Million Rohingya, die Hälfte von ihnen unter 18, in klapprigen Hütten in Lagern, in denen die Schlammstraßen während des Monsunregens regelmäßig zu Abwasserflüssen werden. Mehrere Rückführungsversuche sind gescheitert, da sich die Rohingya weigern, ohne Sicherheits- und Rechtsgarantien zurückzukehren. Ermittler von Kriegsverbrechen haben kürzlich Tausende von Dokumenten erhalten, die ein neues Licht auf die Pläne des myanmarischen Militärs zur gewaltsamen Vertreibung der muslimischen Minderheit des südostasiatischen Landes aus Rakhine werfen. Die Dokumente zeigen, wie das Militär die muslimische Minderheit systematisch dämonisierte, Milizen gründete, die sich schließlich an Operationen gegen die Rohingya beteiligten und ihre Aktionen mit ultranationalistischen buddhistischen Mönchen koordinierte. Das Programm im August 2017 wurde mit einer Grausamkeit durchgeführt, die die Welt fassungslos machte. Flüchtlinge beschrieben Massaker, Gruppenvergewaltigungen und Kinder, die in lodernde Feuer geworfen wurden. Mehr als 390 Dörfer wurden größtenteils durch Feuer teilweise oder vollständig zerstört. Dies entsprach 40% aller Dörfer in Rakhine. Ärzte ohne Grenzen, MSF, schätzten, dass mindestens 10.000 Menschen starben. Die damalige zivile Führerin Myanmars, die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, wies einen Großteil der Kritik am Militär zurück. Doch offizielle Aufzeichnungen aus der Zeit vor und während der Vertreibung der Rohingya zeichnen ein anderes Bild. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 26 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 24 Grad, Mashhad 21 Grad, Isfahan 23 Grad, Shiraz 24 Grad und Bandar Abbas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Noch nie standen die Chancen für den zweiten Abschluss des Atomabkommens mit Iran so gut. Aus Israel kommen die bekannten negativen Töne, auch unverhohlen aggressiv, sagt der Bundesvorsitzende der Partei Neue Mitte, Christoph Hörstel, in unserem Interview über die aktuelle Lage in den Atomgesprächen. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastoday.com/de anhören.
Herr Rossell, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Scharagny.
Ja, danke schön, Herr Rossell. Der Atomstreit mit dem Iran ist offenbar in seiner letzten Phase. Beide Seiten, also Iran und die Gruppe 5+1, sind optimistisch, dass eine Einigung nahestehe. Dazu würde ich gerne mal, Herr Hassel, Ihre Analyse hören.
Ja, das ist ein ziemliches Auf und Ab mit dieser nahen Einigung. Und deswegen bin ich da noch ein bisschen vorsichtig. Allerdings, wir kommen ja sicher gleich zu sprechen auf die allerneuesten Entwicklungen. Jetzt gibt es hier gewaltige Störungen. Die sind vorbei. So, auf die allerneuesten Entwicklungen. Und diese allerneuesten Entwicklungen lassen hoffen. Aber lassen wir uns einmal noch zurückschauen auf das, was im Juli passiert ist. Denn da hat ja Teheran drei Punkte verlangt. Erstens, die Atomenergiebehörde in Wien solle aufhören, nach dem Ursprung von atomarem Material zu suchen, das im Iran an Orten gefunden wurde, die vorher nicht als Nukleareinrichtungen deklariert worden waren. Das heißt, man hat irgendwo sozusagen nukleare Spurenelemente aufgetrieben, hat die in eine Probe gepackt und hat gesagt, guck mal, da hat der Iran wieder mal das Abkommen gebrochen. Und sowas nervt, weil das natürlich unfundiert ist und keinen Sinn macht. Und das ist sinnvoll, wenn Teheran das hier tut. Zweitens wollte der Iran von den USA eine Garantie, dass die Einigung nicht wieder kassiert wird. Das ist natürlich eine schwierige Garantie, klar. Aber die dritte Forderung, die bezog sich dann auf Wirtschaftsunternehmen der iranischen Revolutionsgarde. Und das ist natürlich ein krasser Eingriff gewesen, dass die USA einfach gesagt haben, ja, also die Revolutionsgarden, das sind ja Terroristen und deswegen dürfen wir deren Firmen sanktionieren. Der Sinn des Atomkommens war ja eigentlich, dass die Iran voll zugelassen wird und endlich auf Augenhöhe international Handel und Wandel treiben darf. Nicht? Sonst wird man nicht, 10 Jahre seines Atomprogramms zurückdrehen, wie das 2015 passiert ist beim ersten Abschluss. Das sind Dinge, da ist ja der Iran im Grunde genommen schlecht dabei weggekommen, weil der Westen ja letztlich das erste Atomabkommen nie eingehalten hat, bis es dann von Trump sozusagen vollkommen abserviert wurde mit einem Federstrich, was dann Joe Biden hinterher als eine riesen Fehlentscheidung und Dummheit kritisiert hat. Das ist das. Also eine Garantie von den USA, dass sie Verträge einhalten, die wird es vermutlich so niemals geben. Das haben die Amerikaner sich wohl auch ausbedungen, dass sie das nicht müssen. Das ist kein solider Staat, muss man sagen, die USA, was Verträge angeht. Die schließen einen Vertrag und das bedeutet, heute sind wir sehr für diesen Vertrag. Was morgen ist, wissen wir nicht. Und das muss man einfach wissen als Vertragspartner der USA. Und das fällt hier schwer, weil vom Iran ständig Einstiegsopfer verlangt werden in den Vertrag, der dann nachher von den USA wieder aufgekündigt wird. Die Opfer sind dann weg. Und tatsächlich wurde ja auch eben von den anderen Mitgliedern sozusagen nicht alles getan, um diese berühmte Augenhöhe und die völlige Bewegungsfreiheit Teherans in irgendeiner Form sicherzustellen. Wir haben hier verschiedene Debatten auch, nicht? 300 Millionen Euro oder Dollar hat die Bundesbank vom Iran einfach mal eingefroren. Sowas nennt man normalerweise Diebstahl. Es geht um größere Summen in Südkorea, höre ich, im Milliardenbereich. Also da gibt es weltweit ganz hübsche Schulden beim Iran sozusagen. Die müssten mal zurückgegeben werden. Und dann, was ich glaube, aber wir werden das auch sicher nicht alles erfahren, was Teheran da vorgeschlagen hat, ist es sinnvoll, natürlich von der Teheran-Seite aus, hier einmal zu sagen, Leute, bei diesem Mal müsst ihr den Vertrag aber wirklich alle erfüllen. Wir werden nicht nochmal so eine Schwachstromnummer unterzeichnen, die uns alle Opfer abverlangt. Die werden auch vorneweg gleich erbracht. Innerhalb von wenigen Monaten und dann hört man von euch nichts mehr, was eure Erfüllung angeht. Und diese Dinge, die sind eigentlich tatsächlich wichtig. Und es ist für mich hier nur interessant, wie man das da formuliert hat, nämlich so, dass man es vom Westen aus ablehnen könnte. Aber ich denke mir, der komplette Text aus Teheran, der wird wesentlich schlauer sein als das, was ich hier zum Beispiel im Tagesspiegel als angebliche drei Punkte lese, nicht wahr? Das ist so ein bisschen der Hintergrund, dass man nämlich tatsächlich nicht wirklich erfährt, worum da im Einzelnen verhandelt wird. Und das ist wahrscheinlich auch, oder jedenfalls in guter Hoffnung, optimistisch gesprochen, ein Positivum, dass nicht über alles geredet wird, weil dann kann ganz ungeschützt gesprochen werden. Und das ist immer wichtig, wenn man eine gute Einigung erzielen will. Also das ist im Moment die Situation, die für mich so aussieht, als sei in der jetzigen Lage die Wahrscheinlichkeit sehr stark gestiegen. Aber wir wissen sozusagen, die Musik und die Geigen im Himmel, die liegen eigentlich in den letzten Metern. Da erst zeigt sich, wie ernsthaft ist die andere Seite, wie ehrlich auch. Und kann der Iran sich darauf verlassen, dass er nicht wieder Vorleistungen erbringt, die von den anderen in der Nachleistung nicht, wie soll man sagen, unterfüttert werden, sodass der Iran wieder ganz alleine mit seinen Vorleistungen dasteht. Das ist wahrscheinlich die entscheidende Hürde bei diesem Vertrag, dass der Westen im Moment sich sehr dringend freuen würde, wenn iranisches Öl und Gas in gewaltigen Mengen endlich auf den Markt kämen, um hier diese völlig durchgedrehten Preise wieder einzufangen, das ist ja keine Frage.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Mit einem herzlichen Gruß, liebe Hörerfreunde, beginnen wir mit einer neuen Folge aus unserem Reisejournal durch Iran. Letzte Woche besuchten wir die Provinz Südkhorasan und den Großraum Birjand. Ferdows und Qainat sind Großräume, die heute unser Reiseziel sind. Großraum Ferdows zieht sich mit 4103 Quadratkilometer Fläche im Nordwesten der Provinz hin. Angesichts der geografischen Lage, wo keine feuchten Luftströme oder geeignetes Gebirgsland vorhanden ist und der Nachbarschaft mit zwei Salz- und Zentralwüsten ist, ist das Klima trocken, wüstenhaft mit geringem Niederschlag. Durchschnittlich fallen hier jährlich 155 mm Regen. Großraum Ferdows verfügt über eine große Fläche, daher sind die klimatischen Bedingungen auch unterschiedlich. Die höchsten Punkte von Ferdows ziehen vom Norden nach Nordosten. Der höchste Gipfel der Gebirgskette ist der Siyahkuh mit 2813 Metern. Im Südwesten der Stadt Ferdows liegt ein ziemlich flacher Berg, der sich schließlich dem Birjan-Gebirge anschließt. Die Gipfel Kuhgale und Kuhgale Hasanabad bergen historische Denkmäler der Ismailiten in sich. Die Geschichte von Ferdows reicht weit zurück. 1929 wurde die Region noch Thun genannt. Hügel und archäologische bedeutende Funde deuten auf eine prähistorische Zeit hin. Die historische Stadt Thun ist aus dieser Zeit erhalten geblieben. Großraum Ferdows verbindet die Provinzen Südchorasan und Chorasan-Rezavi. Über 190 historische Denkmäler wurden hier registriert und 90 davon unter Denkmalschutz gestellt. Die Gesamtmoschee von Ferdows, Kuschk-Moschee, Theologische Schule Olia, die historische Stadt Thun, das Anthropologische Museum, die Imamsade Sultan Muhammad und Ibrahim zählen zu den wichtigsten historischen, kulturellen und religiösen Attraktionen des Großraumes Ferdows. Die Stadt Ferdows ist das Zentrum des gleichnamigen Großraumes in der Provinz Südchorasan. Sie liegt 345 Kilometer südlich von Meshed und 195 Kilometer nordwestlich von Birjand, dem Provinzzentrum. Die Stadt befindet sich auf der Hauptroute zwischen den Provinzen Kerman, Yazd, Isfahan, Bushehr, Hormuzgan und Fars Richtung Meshed. Safran ist das wichtigste Landwirtschaftsprodukt von Ferdows, Granatäpfel und Pistazien die wichtigsten Obstsorten. Großraum Ferdows ist ein Zentrum der Teppichherstellung in Südchorasan. Der Safran aus dieser Region wurde vom Forschungsinstitut Chorasans als qualitativ bestes Produkt vom Geruch und Farbe her anerkannt. Ferdows ist zudem Hauptlieferant von Granatäpfeln. Jährlich werden hier 30.000 Tonnen davon geerntet. Das sind etwa 40% der gesamten Obsternte der Provinz. 80% der Granatäpfel aus Ferdows werden in die Anrainerstaaten des Persischen Golfes, Südkorea und andere Länder exportiert. Nach Sorwe und Neiris ist Ferdows die dritte Stadt mit der höchsten Granatapfelernte. Mit diesem Produktionsvolumen hatte sich in der Region eine ganze Granatapfelindustrie entwickelt, die aus Fabriken zur Herstellung von Konzentraten, ein 5000-Tonnen-Kühlhaus, die Anorinwerke, Verpackung und Sortierungsunternehmen besteht. Es werden verschiedene Granatapfelsorten gewonnen. Die besten und bekanntesten haben neben ihrem vorzüglichen Geschmack eine gute Haltbarkeit. So kann das Produkt in entlegenen Regionen exportiert werden, ohne dass es verdirbt. In Ferdows wird das Obst von den Einheimischen traditionell gelagert und es hält sich für rund 4 Monate. Südchorasan birgt unzählige wertvolle historische Denkmäler. Eines der ältesten ist der Steinrelief Kalk Djangal, 5 Kilometer südlich der Stadt Khusef. Es wird der Zeit der Parther zugeordnet. Bei neuen Untersuchungen hat man weitere 14 Steinreliefs gefunden. Kal Djangal nennt sich ein tiefes Tal im Berg Rich. Auf den relativ hohen Gipfeln sind der Pahlavi-Schrift Texte sowie Materien in Stein gemeißelt. Sie demonstrieren das pulsierende Leben in dieser Region. Unter den Steintafeln befindet sich das Bildnis eines Paters im Kampf mit einem Löwen. Eine Hand hält er an der Hüfte, mit der linken kämpft er gegen den Löwen. Duellach Mazar-Malereien im Dorf Kutsch in Birjand zählen ebenfalls zu den historisch erwiesenen Werken aus Südhorasan. Der Felsen mit den Malereien ist grün mit einem Schwarzton und 5x5 Meter groß. Er umfasst eine Zeitspanne von prähistorischer Zeit bis hin zum späten islamischen Zeitalter. Lach Mazar umfasst insgesamt 307 Malereien. Die Muster variieren von Menschen, Tieren, Pflanzen bis hin zu Piktogrammen, die auf Tafeln in Pahlavi von Parthern und Sassaniden auf arabischen und persischen Tafeln festgehalten wurden. Auch die erstaunliche Natur trägt zur Attraktivität der Provinz bei, die als erste Anlaufstation für Wüstenwanderer bekannt geworden ist. Drei verschiedene Wüstenregionen bzw. Landschaften bieten verschiedene Möglichkeiten für Touristen. Serale, drei Schlösser, bietet Astrologen gute Möglichkeiten für ihr Hobby bzw. Fach. Hematabad verfügt über eine ausgeprägte Fauna und Flora und Dehsalam freut sich seiner unberührten Natur. Neben der Mineralwasserquelle in Ferdows befindet sich in der Nähe, etwa 20 Kilometer nördlich der Stadt, eine Thermalquelle mit Heilwirkung. Sie zieht eine große Anzahl von Touristen aus dem In- und Ausland an. Das Wasser zeigt seine Wirkung bei Gelenk- und Hauptkomplikationen und wird von vielen Ärzten empfohlen. Großraum Qa'enat befindet sich ebenfalls in Südhorasan. Zentrum ist die Stadt Qa'en. Die Region umfasst 17.722 Quadratkilometer im Norden der Provinz. Im Osten führt sie zu einer 130 Kilometer langen Grenze zu Afghanistan. Historiker berichten, dass Qa'enat eine etwa 30.000 Jahre alte Geschichte in sich birgt und damit eine der ältesten Zivilisationsstätten von Khorasan ist. Bei den Sassaniden galt sie als Machtzentrum und eine wenig strategisch bedeutenden Stätte Irans. Viele Chronisten berichteten ihren Aufzeichnungen über Qa'enat. Estachri schrieb 340 im Sonnenkalender über Qa'en als ein wichtiges Zentrum von Qahistan. Hier waren die Menschen überwiegend Schiit. Nasser Khosrow reiste 440 nach Qa'enat und bezeichnete es als eine große Stadt. Der Phönizianer Marco Polo schilderte sie ebenfalls mit einem gemäßigten Klima. Yagut Hamawi und Abdullah Muhammad bin Ahmad Muqaddasi bezeichneten sie als Hafen Khorasans und Schatzkammer Kermans. Von den Invasionen durch die Zeit blieb die Stadt weitgehend verschont. 773 schlug Timur sein Lager in der Nähe von Qa'en auf, der aber durch die Weisheit seiner Herrscher unversehrt blieb. 1002 hat Safawiden-König Shahrbaz Qa'en besucht und Jahre später flüchtete Lutfi Khan aus der Sand-Dynastie aus Kerman nach Qa'en und wurde dort empfangen. Als er zurückkehren wollte, stellten die Stadtbewohner eine Gerate zum Kampf gegen den Katscharen Aga Muhammad Khan zur Verfügung. Besonders in der Jagdverbotszone in Shastku in Ro'en sind 59 Vogel, 25 Säuglingstier und 17 Reptilienarten registriert worden. Es fließen wichtige Flüsse wie Rutschur, Afyon und Angaron durch die Region. Weizen, Gersten, Zuckerrüben, Pistazien und besonders Safran, Berberitzen und Pflaumen sind Landwirtschaftsprodukte der Region.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Rossem Afshar mit dem Titel Isar, das heißt Selbstlosigkeit.
چون لاله در محراب خون خفت مردی که از اندوه مظلومان میاشفت آیا چه دید از چشم این دنیا پرستان تا ناله خونین دل با تو مطلع خورشیدیش ظلمت گسل بود تلخی فقرآلود عالم را اثر بود کیش من پایان بغم ایسار او را هم نامه خونین انسان را غزل جان برایش آوای قرآن زنده از موج صدایش فریاد مظلومیت عالم علی بود آزادگی سر به بلند نینوایش آزادگی سر به بلند خوشی بر جلوه دنیا نداده چون پشت پا بر فتنه و هستی نهاده بازوی حیدت می گشاید باب خیبر این گونه مردی مادر دنیا نزاده Thank you.
شهر از جان برایش آبای قرآن زنده از موج صدایش فریاد مظلومیت عالم علی بود آزادگی سر به بلند نینوایش آزادگی سر به بلند نینوایش روی خوشی بر جلوه دنیا نداده چون پشت پا بر فتنه و تصدیق نهاده بازوی حیدر می گشاید باب خیبر این گونه مردی مادر دنیا نزاده
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Wie wir beim letzten Mal sagten, weist Imam Sajjad alaihi salam darauf hin, dass alle Gliedmaßen und Bestandteile des Körpers ein Recht gegenüber dem Menschen haben und es zugunsten des Menschen ist, diese Rechte zu beachten. Zum Beispiel sagt Imam Sajjad alaihi salam über das Recht der Zunge, das Recht deiner Zunge gegenüber dir besteht darin, dass du sie vom Hässlichen zurückhältst, ihr gutes und nützliches Reden angewöhnst und sie zwingst, höflich und schön zu sprechen. Du sollst sie an überflüssigen und sinnlosen Gerede hindern, damit sie das Schweigen bewahrt, es sei denn, dass es notwendig wird, dass sie spricht und es für diese und jene Welt ein Vorteil ist, dass sie etwas sagt. Die Zunge ist eine Muskelmasse im Mund des Menschen, mit der er schmecken und sprechen kann. Mit diesem empfindlichen Organ kann der Mensch Süße von Bitteren und Saures von salzigen Speisen unterscheiden. Aber Imam Sajjad streicht von den verschiedenen Funktionen der Zunge die Funktion des Sprechens heraus. Denn die Zunge hat eine große Bedeutung für die Übertragung von Sinnbegriffen, für Lehre und Erziehung, Weiterentwicklung und Vervollkommnung. Der Mensch erhält durch das Gespräch, durch Frage und Antwort die notwendigen Informationen über Angelegenheiten und kann auf diese Weise seinen Geist vertiefen. In Wahrheit sind Hirn und Denken des Menschen eine Schatztruhe und die Zunge der Schlüssel dazu. Die sprechende Zunge verrät den wahren Rang eines Menschen und deshalb hat Imam Ali alaihi salam dieses Teil des Körpers als großes Zeichen Gottes bezeichnet und als Maßstab zur Bewertung der Persönlichkeit eines Menschen. Er sagt, der Charakter eines Menschen liegt unter seiner Zunge. Der iranische Dichter Saadi sagt in einem Reim, »Was ist die Zunge im Mund des Weisen?« Sie ist der Schlüssel zur Schatztruhe des Meisters. Doch solange diese Truhe verschlossen bleibt, weiß niemand, dass er hier jemanden vor sich hat, der keinen Trödel, sondern Perlen anzubieten hat.
Musik
Der Heilige Koran spricht unmittelbar nach dem Hinweis auf die Erschaffung des Menschen von der Wichtigkeit des gesprochenen Wortes. Gott hat uns reich beschenkt, als er uns fähig machte, zu sprechen. In den ersten Versen der Sure Rahman, Sure 55, heißt es: Der barmherzige Gott hat den Koran gelehrt und den Menschen erschaffen und ihn gelehrt, etwas darzulegen. Der Koran deutet darauf hin, dass die Art und Weise, wie ein Mensch von seiner Sprechfähigkeit und damit von seiner Zunge Gebrauch macht, Hinweise auf sein Wesen liefert. Wir erfahren in der Sure 12, dass Josef nicht über die Annäherungsversuche der Sulaycha, der Gemahlin des ägyptischen Herrschers, spricht und darüber schweigt. Josef wird unter Verdacht des Ehebruches ins Gefängnis geworfen. Aber später stellt sich heraus, dass nicht er, sondern Sulaycha einen Ehebruch hat begehen wollen. Sein Anstand und Schweigen werden belohnt. Der König vertraut ihm und verleiht ihm einen hohen Posten.
Während es manchmal angebracht ist zu schweigen, wird in anderen Situationen das Sprechen empfohlen. In einem Prophetenwort heißt es: Sprecht, damit man euch kennt. Außerdem fordert der geehrte Prophet des Islams, der Anweisung Gottes im Koran folgend, die Menschen auf, freundlich und höflich miteinander zu sprechen und geeignete und schöne Wörter zu benutzen. Ein wichtiger Punkt hinsichtlich Zunge und Sprache ist die Art zu sprechen und die richtige Benutzung dieses Sprechorgans. Durch Benutzung geeigneter Worte kann dieses kleine Organ im Mund uns zum Glück verhelfen und durch unpassende Worte umgekehrt uns Schande bereiten. Als Luqman der Weise noch als Leibeigener diente, befahl sein Herr: Bring mir das beste Stück vom Schaf. Luqman brachte Herz und Zunge. Am nächsten Tag wollte sein Herr das schlechteste Stück vom Schaf haben. Wieder brachte Luqman ihm Herz und Zunge. Da fragte ihn sein Herr: Warum hast du mir gestern und heute beides Mal Herz und Zunge gebracht? Wie können diese zugleich die besten und schlechtesten Teile eines Körpers sein? Luqman antwortete: Wenn Herz und Zunge rein sind, so sind sie das Allerbeste, und wenn sie besudelt und unrein sein, das Allerschlechteste. Durch die Zunge kann Schlechtes und Gutes verbreitet werden. Wenn jemand gut und freundlich zu reden versteht, zeigt dies sein Niveau, und wenn er übel redet und schimpft, ebenso. Imam Sajjad gibt im Umgang mit der Zunge und Beachtung ihrer Rechte folgenden guten Rat: Der Mensch soll die Würde der Zunge bewahren und sie nicht in unangebrachten Worten und Schimpfwörtern verschmutzen. In den Überlieferungen heißt es: Einmal kam ein Schwein in die Nähe des Propheten Jesus. Jesus sagte zu dem Tier: Geh in Frieden deiner Wege. Da wunderten sich seine Begleiter und meinten: O Jesus, ihr sprecht zu einem Tier wie ein Schwein auf diese Weise? Jesus aber antwortete: Ich mag kein unschönes Wort über meine Zunge kommen lassen. Ein angemessenes gutes Wort bringt Segen und hat große Wirkung auf das Leben eines Menschen. Imam Sajjad sagt nämlich über die Wirkung einer Sprechweise: Eine schöne Sprechweise lässt Besitz und Reichtum wachsen, steigert den täglichen Unterhalt und verschiebt den Tod. Dank ihr wird der Mensch von seiner Familie geliebt und dank ihr wird er ins Paradies einkehren.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.